Willkommen zum Friedensforum in Lora International, zur Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen DFGVK. Wir schauen heute zurück auf das gerade abgelaufene Jahr 2017. Genauer, wir befassen uns damit, was sich in diesem Jahr in der internationalen Politik verändert hat. Es hat sich einiges verändert, vor allem durch US-Präsident Donald Trump, der sein Amt vor knapp 12 Monaten angetreten hat, am 20. Januar 2017. Trump konfrontiert die Welt seither mit einem völlig neuen Politikstil.
Es gibt ein unorthodoxes Verhalten, was völlig willkürlich erscheint, erratisch daherkommt, ohne Plan. Und ich denke, das können wir doch bei Donald Trump festmachen. Seine Äußerungen zu außenpolitischen Fragen, zu handelspolitischen Fragen, zu sicherheitspolitischen Fragen waren ja sowas von widersprüchlich in den Wahlkampfmonaten, auch nachdem er gewählt war. Und selbst seit er sein Amt antrat, gibt es ja nach wie vor Widersprüche.
So die Einschätzung von Andreas Zumach. Er arbeitet als Korrespondent für Zeitungen und für den Rundfunk am UNO-Sitz Genf. Ende November hielt er einen Vortrag in der Evangelischen Stadtakademie in München. Thema des Vortrages war, wie sich neue politische Konstellationen auf die Krisenregionen dieser Welt auswirken. Und mit neuen politischen Konstellationen war auch die Präsidentschaft von Donald Trump gemeint. Wir bringen in dieser Sendung Ausschnitte aus dem Referat von Andreas Zumach. Unser Thema heute: Donald Trump gegen den Rest der Welt, wie sich die internationale Politik im letzten Jahr verändert hat. Zum Schluss der Sendung haben wir noch eine Vorschau auf die internationale Münchner Friedenskonferenz, die Mitte Februar stattfindet. Am Mikrofon Harald Will. In der Welt von heute geht es sehr konfrontativ zu. Ob in Nordafrika oder im Nahen Osten, ob in Syrien oder in der Türkei, überall gibt es Konflikte, die schier unlösbar erscheinen. Direkt oder indirekt verwickelt in diese Konflikte sind oft die Großmächte USA und Russland. Da ist es von großer Bedeutung, wie sich die Beziehungen der beiden Mächte gestalten und das persönliche Verhältnis der beiden Präsidenten Trump und Putin. Darauf wurde auch in der Einladung zur Veranstaltung mit Andreas Zumach verwiesen. Und Zumach knüpfte an diesen Text an.
Im Ankündigungstext ist ja auch gefragt, ob durch Trump und Putin noch alles schlimmer geworden ist oder ob deren unorthodoxe Herangehensweise vielleicht sogar einen Weg zum Frieden weist. Als dieser Text geschrieben wurde, das war glaube ich im Mai oder Juni, ist schon ein bisschen her, waren die Konstellationen vielleicht noch ein bisschen anders, auch noch unklarer, vor allem wie sich der neue amerikanische Präsident verhalten wird. Und ich will mal versuchen zu beleuchten, wie sich das inzwischen darstellt. Man kann ja das Wort unorthodox auf verschiedene Weise interpretieren. Man kann sagen, da macht jemand etwas anders, was Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte auf eine bestimmte Weise gemacht wurde. Und man kann sagen, er hat einen klaren Plan, eine klare Strategie, kann das auch überzeugend vermitteln. Und dafür haben wir ein paar Beispiele in der Geschichte. Ich will mal zwei nennen. Ein etwas länger zurückliegendes, als die Regierung Brandt-Scheel 1969 die Ostpolitik begann, also die Abkehr von über 20 Jahren völliger Gesprächslosigkeit zum damals verfeindeten Osten. Da war das für viele neu, für viele unheimlich. Es wurde ja arg bekämpft, wenn Sie sich erinnern. Aber es war eine unorthodoxe neue Herangehensweise. Wandel durch Annäherung war damals der zentrale Slogan bei Brandt und Bahr. Und sie hatten einen Plan, sie hatten eine Vorstellung, wo sie hin wollten, und sie hatten auch Zutrauen, dass sie auf diesem Weg Erfolg haben könnten. Ein jüngeres Beispiel: Nach der iranischen Revolution 1979 brachen die USA ja alle Kontakte zum damals Persien genannten Iran ab. Ein Land, was vorher 30 Jahre lang für die USA der wichtigste Partner in der damals von uns ja sogenannten Dritten Welt war. Und umgekehrt waren die USA für Persien der mit Abstand wichtigste Handelspartner, Technologiepartner. Aber nach der iranischen Revolution und infolge der Geiselnahme der amerikanischen Diplomatin in der Botschaft in Teheran hat Washington das über Nacht brutal abgebrochen, und dann folgten über 30 Jahre vollständiger Boykott und Sanktionen gegen Iran und der Versuch, dieses Land international zu isolieren. Und irgendwann Anfang dieses Jahrtausends, vor dem Hintergrund der Kriege im Irak und Afghanistan, begann in Washington die Kritik an dieser amerikanischen Politik. Gar nicht nur bei Linken oder bei Friedensbewegten oder bei Grünen, sondern durchaus auch bei konservativen Sicherheitspolitikern, die die Frage gestellt haben, ist das wirklich in unserem wohlverstandenen nationalen Interesse, mit diesem aus vielerlei Gründen wichtigsten Land an der Nahtstelle zwischen Nahen Osten, Zentralasien, diese schlechten Beziehungen zu haben. Und diese Diskussion, die dann so über gut 8 oder 10 Jahre lief in den verschiedenen außenpolitischen Denkfabriken, die es ja in den USA gibt, hat sich dann schließlich in der Obama-Administration niedergeschlagen. Obama hat dann in seiner zweiten Amtsperiode zunächst völlig höchst geheim 2 Jahre lang Kontakte mit Teheran gehabt. Und dann wurde öffentlich erklärt, jetzt beginnen wir einen Verhandlungsprozess über das damals ja sehr umstrittene iranische Nuklearprogramm. Auch hier hatte Obama einen klaren Plan, eine Strategie, eine seit 40 Jahren verfolgte Politik zu verändern. Das sind, glaube ich, positive Beispiele von unorthodoxer Herangehensweise. Aber es gibt natürlich auch ein unorthodoxes Verhalten, was völlig willkürlich erscheint, erratisch daherkommt, ohne Plan. Und ich denke, das können wir doch bei Donald Trump festmachen. In vielen seiner Äußerungen, seit er Wahlkampf geführt hat, seine Äußerungen zu außenpolitischen Fragen, zu handelspolitischen Fragen, zu sicherheitspolitischen Fragen, waren ja sowas von widersprüchlich in den Wahlkampfmonaten, auch nachdem er gewählt war. Und selbst seit er sein Amt antrat, gibt es ja nach wie vor Widersprüche. Sie erinnern sich an seine jüngste Asienreise, wo er innerhalb von 20 Stunden zur Frage, hat sich nun die russische Regierung Putin eingemischt in den Präsidentschaftswahlkampf, das absolute Gegenteil gesagt hat. Einmal hat er gesagt, ich bin fest davon überzeugt, sie haben es nicht getan, ich glaube Putin. Und 20 Stunden später sagt er genau das Gegenteil. Also das meine ich mit sehr, sehr erratisch. Und ich will mal mit einem Beispiel anfangen, was für mich das schlagendste Beispiel ist von sehr erratischer, unorthodoxer Außenpolitik. Einen Tag, nachdem er sein Amt angetreten hat, was hat er da gemacht? Seine allererste Amtshandlung. Er kündigt das transpazifische Freihandelsabkommen auf, was sein Vorgänger Obama über 7 Jahre lang eingefädelt hatte. Mit dem strategischen Ziel, eine Freihandelszone zwischen den USA und wichtigen asiatischen Ökonomien zu gründen, darunter Südkorea, Indonesien, aber eben ausdrücklich unter Ausschluss Chinas. Das war ja die strategische Zielsetzung dieser Freihandelszone. Trump kündigt sie auf. An dem Abend sind in Peking die Sektkorken geknallt. Weil was passiert seitdem? Jetzt sammelt Peking die Scherben auf und wird mit all den Ländern, die ursprünglich mit den USA in dieser Freihandelszone sein sollten, inklusive Japan, die stinksauer sind über Trump, eine Freihandelszone gründen. Möglicherweise wird sogar Indien noch dabei sein. Und dann entstünde die mit Abstand größte Freihandelszone dieser Welt, wo über 2/3 der Weltbevölkerung leben, aber eben ohne die USA. Also das ist für mich das eklatanteste Beispiel von Widersprüchen innerhalb einer nach wie vor sehr erratischen Außen- und Sicherheitspolitik.
Seit Donald Trump der Präsident der USA geworden ist, hat die Weltpolitik eine Dynamik ganz neuer Art bekommen. Trump verhält sich auf der internationalen Bühne wie der sprichwörtliche Elefant im Porzellanladen. Er trampelt herum auf Vereinbarungen, die jahrelang in mühevoller Kleinarbeit ausgehandelt wurden. Das gilt etwa für das Pariser Klimaabkommen oder den Vertrag zum Einfrieren des iranischen Atomprogramms. Trump nennt diese Vereinbarungen schlechte Deals und kündigt sie oder will sie kündigen. Im Atomkonflikt mit Nordkorea droht er dem Land die Vernichtung an und bei der Vorstellung der neuen Sicherheitsdoktrin der USA erklärt er Russland und China zu Rivalen, die den Vereinigten Staaten schaden. Das alles ist Anlass zu großer Besorgnis und berechtigter Kritik. Das meint auch Andreas Zumach. Er hält dem Präsidenten Trump dennoch etwas zugute.
Man kann Trump ja sicher und muss ihn an vielen Punkten kritisieren. Aber er ist eines nicht. Er ist kein Ideologe. Also ein Ideologe in dem klassischen Sinne, wie das beim Kalten Krieg bei uns galt, kommunistisch oder eben antikommunistisch. Das ist er nicht. Er ist ein Pragmatiker. Er ist ein zum Teil mit Erfolg verwöhnter Geschäftsmann, zum Teil auch mit großen Pleiten. Er denkt und handelt sehr kurzfristig. Und ich hätte nicht ausgeschlossen, dass Trump zu dem Ergebnis gekommen wäre, vielleicht auch zum Ergebnis gekommen ist, die Sanktionen, die der Westen nach der völkerrechtswidrigen Annexion der Ukraine am 16. März 2014 gegen Russland verhängt hat, haben nichts bewirkt. Das kann man ja nun nach 3 Jahren dieser Sanktionen spätestens feststellen. Sie haben zwar zum Teil die russische Wirtschaft beschädigt, aber sie haben nicht dazu geführt, dass die Regierung von Wladimir Putin ihre Ukraine-Politik geändert hätte. Und das war ja das erklärte Ziel dieser Sanktionen. Also könnte man ganz nüchtern feststellen, das Mittel hat nicht gewirkt, da müssen wir uns was anderes überlegen. Und ich glaube, Trump wäre in der Lage gewesen, hier einen neuen Ansatz zu finden, vielleicht sogar einen Ansatz, um mit Russland zusammen diesen Konflikt zwischen dem Westen und Russland über die Ukraine zu entschärfen und vielleicht sogar eine politische Lösung dieses Konfliktes zu finden. Zum Beispiel ein neues Referendum über die Krim, diesmal natürlich vorbereitet, durchgeführt, überwacht von der UNO, ohne Anwesenheit zusätzlicher russischer Soldaten, ohne Einschüchterungsszenario und natürlich mit einigen mehr Alternativen auf dem Abstimmungszettel, als das damals im März 2014 der Fall gewesen wäre. Aber diese nach wie vor ungeklärte Frage, hat die Regierung Putin sich nun in den amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf eingemischt, was sie offensichtlich hat, zugunsten der Kandidatur Trumps? Wie eng ging das? Wie dicht war Trump möglicherweise selber beteiligt? Und hat das möglicherweise ihm sogar den Wahlsieg gebracht? Diese Frage hängt ja wie ein Damoklesschwert über seine Administration. Es laufen 3 parallele Untersuchungen, also durch die beiden Häuser des Kongresses und durch einen Sonderermittler. Und in diesem aufgeheizten Klima konnte er wohl keine pragmatische Politik gegenüber Moskau mit Blick auf den Ukraine-Konflikt machen. Leider. Da wäre möglicherweise eine Chance gewesen.
Der Konflikt in der Ukraine ist nach wie vor ungelöst. Aber wie es scheint, hat man in Washington derzeit wenig Interesse, deswegen Russland an den Pranger zu stellen. Laute Töne gegenüber Moskau wegen der Ukraine blieben in letzter Zeit aus. Dies war auch bei einem anderen Thema so, nämlich bei der Einverleibung der Krim durch Russland. Zwar heißt es in den USA pflichtschuldig, man werde diese Einverleibung nicht akzeptieren. Aber es hat sich in Washington offenbar eine pragmatische Haltung durchgesetzt nach dem Motto, was wir nicht ändern können, sollten wir auch nicht groß thematisieren. Für Andreas Zumach dagegen ist die Krim nach wie vor ein Thema.
Ich habe vorhin völkerrechtswidrige Annexion gesagt. Ich habe gemerkt, einige haben aufgezuckt und werden mir das nachher vielleicht vorhalten. Ich will das jetzt schon präventiv begründen, warum ich das so gesagt habe. Einige lachen schon. Also ich, wer mich kennt oder weiß, was ich zu diesem Thema seit jetzt 30 Jahren schreibe, kennt meine Position. Und die ist, dass ich die 80-prozentige Hauptverantwortung dafür, dass es ab 2013 überhaupt zunächst zu diesem Konflikt innerhalb der Ukraine kommt und dann auch ab Frühjahr 2014 zu diesem eskalierenden Konflikt zwischen den westlichen Staaten von NATO und EU und Russland auf der anderen Seite über die Ukraine, die 80-prozentige Hauptverantwortung dafür siedle ich bei den westlichen Staaten der NATO und der EU an. Ganz klar. Angefangen mit der NATO-Osterweiterung ab Mitte der 90er Jahre, unter Bruch des Versprechens, das die Regierung Kohl-Genscher und Bush-Baker damals Gorbatschow gegeben haben. Und dieses Versprechen wurde gegeben. Ich könnte das bezeugen. Zweitens die katastrophale Ukraine-Politik der EU. Alles das hat zu diesem Konflikt wesentlich beigetragen. Trotzdem ist das, was am 16. März 2014 auf der Krim passiert ist, eine völkerrechtswidrige Annexion gewesen. Woraus ich anders als die NATO nicht den Schluss ziehe, dass jetzt eine neue russische Gefahr bestehe, sei es für Polen oder für die baltischen Staaten oder wen auch immer, und dass deshalb die NATO aufrüsten müsse. Ich hoffe sehr, dass Sie diese Position in all ihrer Differenziertheit jetzt verstanden haben. Ich weiß, wie schwer das fällt. Ich werde deswegen immer wieder angegriffen von beiden Seiten. Die einen nennen mich einen NATO-Kriegspropagandisten und die anderen einen Putin-Freund. Aber ich hoffe, es ist klar geworden. Und was ich nur zum Ausdruck bringen wollte, bis etwa 2014 haben sich die russischen Regierungen, das war Putin und sein Vorgänger Jelzin, ist bekannt, und auch Gorbatschow selber, zwar ab und an über diese westliche Politik beschwert. Gorbatschow, dessen Traum vom gemeinsamen europäischen Haus, wo Russland einen gleichberechtigten Platz hat im Rahmen der gesamteuropäischen Konferenz für Sicherheit, Zusammenarbeit in Europa, Dieser Traum ist zerstört worden. Es war auch ein Traum von vielen von uns damals. Putin, der sich sehr deutlich beschwert hat, gerade auch hier in dieser Stadt bei der Sicherheitskonferenz im Februar 2007, hat er eine sehr klare Rede gehalten, wo er diese Politik des Westens kritisiert hat und eine Alternative gefordert hat. Ich kann mich noch erinnern, ich war damals da, wie über diese Rede in den Kaffeehallen und Wandelgängen des Bayerischen Hofes dann unter den westlichen Militärs, Politikern, aber auch unter vielen Journalistenkollegen gelacht und gelästert wurde, anstatt das ernst zu nehmen. Aber das Neue jetzt spätestens mit der Annexion der Krim ist, dass Russland nun auch wieder handelt.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Donald Trump gegen den Rest der Welt, wie sich die internationale Politik im letzten Jahr verändert hat, das ist heute unser Thema. Eine Klage führt Donald Trump besonders gern. Die über die angeblich unfaire Lastenverteilung innerhalb der NATO. Trump ist der Meinung, dass die USA auch hier ein schlechtes Geschäft machen. Der Präsident sagt, die Vereinigten Staaten gäben sehr viel Geld für Militär und Rüstung aus, die Verbündeten dagegen deutlich zu wenig. Er ist mit dieser Klage nicht allein. Schon die Regierungen seiner Vorgänger stießen immer ins gleiche Horn. Nur Trump setzte, wie es so seine Art ist, noch eins drauf. Im Juli 2016, noch im Wahlkampf, sprach er eine Drohung aus. NATO-Länder, die ihre finanziellen Verpflichtungen nicht erfüllten, könnten im Ernstfall auch nicht mit dem militärischen Beistand der USA rechnen, so Trump. Andreas Zumach ist von Drohungen dieser Art wenig beeindruckt.
Also ich würde sagen, das war viel Symbolgeschwätz, dass nämlich künftig zahlungsunwillige NATO-Staaten nicht mehr mit dem gesicherten Beistand der USA rechnen können. Den Satz hat Trump da nur einmal so gesagt. Er hat diesen Satz so wiederholt, dann hat man aber, nachdem er dann gewählt war, die NATO-Partner daran erinnert, dass man ja gemeinsam bereits 2014 auf einem Gipfel beschlossen hatte, die Militäretats bis zum Jahre 2024 auf mindestens 2% der jeweiligen Bruttosozialprodukte zu erhöhen. Das war ja nun wirklich ein gemeinsamer Beschluss, auch wenn bestimmte Politiker bei uns, auch im letzten Wahlkampf, auch Herr Gabriel, Herr Schulz, so tun oder taten, als hätte man das nie mitbeschlossen. Das war ja ziemlich verlogen, mit Verlaub. So, ich halte diese Forderung, man würde in irgendeiner Weise das Engagement in der NATO reduzieren, also die Drohung aus Washington, für völlig unglaubwürdig. Weil die NATO ist nach wie vor das wichtigste Einfluss- und Kontrollinstrument der USA in und über Europa. Ja? Und das werden sie nicht leichtfertig aufgeben.
Eine Entwicklung macht Andreas Zumach wesentlich mehr Sorgen als die Diskussion über die Militärausgaben in der NATO. Es geht um die Zukunft eines wichtigen Abrüstungsabkommens, das Ende der 80er Jahre zwischen den USA und der damaligen Sowjetunion geschlossen wurde. Vereinbart wurden darin der Abzug und die Vernichtung der atomaren Mittelstreckenraketen in Europa. Nun aber ist das Abkommen in Gefahr, 30 Jahre nach der Unterzeichnung durch die Vertragsparteien. Andreas Zumach.
1987 haben Michail Gorbatschow und der damalige US-Präsident Ronald Reagan die sogenannte Nulllösung unterschrieben. Das war das Abkommen über die vollständige Beseitigung, also Verschrottung aller atomaren Mittelstreckenraketen in Europa. Diesem Abkommen vorausgegangen war eine 10-jährige intensive sicherheitspolitische, friedenspolitische Auseinandersetzung in diesem Land, in vielen anderen europäischen Staaten, wie wir sie wohl so nie vorher erlebt haben. Auslöser war, dass unser Bundeskanzler Helmut Schmidt 1977 die westliche Raketenlücke entdeckt hat angesichts der sowjetischen Rüstung mit SS-20-Raketen. Es folgte im Dezember 1979 der NATO-Doppelbeschluss oder Nachrüstungsbeschluss, wie auch immer. Und dieser löste wiederum die größte Friedensbewegung in damals Westdeutschland, in vielen anderen europäischen Staaten auch, mit Verzögerung dann auch in der DDR. Und dieses Abkommen vom 8. Dezember 1987 war auch dann ein großer Erfolg der Friedensbewegung. Dieser Erfolg ist zunehmend gefährdet, weil beide Staaten, die USA und Russland, in ihren aktuellen Rüstungsprojekten diesen INF-Vertrag tatsächlich verletzen oder zumindest in der Wahrnehmung des jeweils anderen ihn verletzen. Das betrifft sowohl atomare neue Waffen. Das betrifft aber auch das sogenannte Raketenabwehrprojekt der USA, das ja in Osteuropa stationiert wird. Und die große Gefahr besteht, dass dieser Vertrag kaputt geht, wie auch immer, aufgekündigt wird oder de facto so verletzt wird, dass er nur noch Makulatur ist. Und ich schließe nicht völlig aus, dass wir eine Neuauflage eines NATO-Doppelbeschlusses bekommen, also eine ähnliche Beschlussfassung wie im Dezember 1979, die also einen westlichen Aufrüstungsschritt praktisch beschließt, so wie damals mit dem Pershing II und dem Cruise-Missile, das aber kleidet in ein Verhandlungsangebot an die russische Seite. Ich hoffe, dieser Kelch geht an uns vorüber, aber es gibt sehr viele Anzeichen. Alle NATO-Mitgliedstaaten haben ja ihre Diplomaten, ihre Botschafter und andere Diplomatinnen bei der NATO. Und dass die darüber zumindest hinter verschlossenen Türen, also ohne dass man sie namentlich zitieren kann, immer häufiger reden, dass das überlegt wird, dass man das für notwendig hält angesichts dessen, was man auf russischer Seite als Verletzung des Mittelstreckenvertrages wahrnimmt.
Diplomatie ist ein mühsames Geschäft. Oft bleibt sie erfolglos, aber manchmal gelingt es doch, einen Konflikt mit diplomatischen Mitteln zu entschärfen. Eines der Paradebeispiele dafür ist der Vertrag über das Einfrieren des iranischen Atomprogramms. Jahrelang wurde über diesen Vertrag verhandelt. Auf der einen Seite des Tisches saßen Diplomaten aus den USA, Russland, China, Großbritannien, Frankreich und Deutschland. Auf der anderen Seite die Unterhändler des Iran. Im Juli 2015 kam schließlich eine Einigung zustande. 7 Monate später, im Januar 2016, trat der Vertrag in Kraft. Er legt fest, dass der Iran sein Atomprogramm internationaler Kontrolle unterwirft. Außerdem werden seine Kapazitäten zur Anreicherung von Uran begrenzt. Als Gegenleistung werden schrittweise die Sanktionen gegen den Iran aufgehoben. Die Erleichterung auf der Welt war groß über das Abkommen. Umso größer daher der Schrecken, als klar wurde, was Donald Trump von dem Abkommen hält. Noch einmal Andreas Zumach.
Trump hat dieses Abkommen immer als das schlechteste Abkommen bezeichnet, das ein amerikanischer Präsident jemals vereinbart habe. Und er hat angekündigt im Wahlkampf, er werde dieses Abkommen in der Luft zerreißen und austreten. Das tut er nun zwar nicht, weil man ihm doch offensichtlich beigebracht hat, ein Austritt eines Landes aus einem internationalen oder multilateralen Abkommen sieht immer schlecht aus. Ne? Wer austritt und die anderen bleiben dabei, der hat immer schlechte Karten. Das sieht man ja auch an der weltweiten Reaktion auf den Austritt der USA unter Trump aus dem Pariser Klimaabkommen. Das macht sich einfach nicht gut. Deswegen läuft eine sehr viel raffiniertere Strategie inzwischen. Was macht die Trump-Administration? Sie versucht, die Hardliner in Teheran, also in der iranischen Hauptstadt, so zu provozieren und so zu reizen, dass die ihrerseits den relativ gemäßigten iranischen Präsidenten Rouhani unter Druck setzen, seinerseits aus dem Iran-Abkommen auszusteigen oder zumindest das Abkommen zunächst mal zu suspendieren, also stillzulegen. Die Hardliner in Teheran, damit meine ich sowohl solche Kräfte in Teheran, die aus ideologischen Gründen ganz grundsätzlich sagen, mit dem bösen Teufel USA darf man überhaupt nicht verhandeln oder gar Verträge abschließen. Aber es gibt ja auch die Sanktionsgewinnler. Damit meine ich, solange Iran unter Sanktionen war, nicht nur der USA und der EU, sondern in jüngerer Zeit ja auch der UNO, werden die Waren, die offiziell natürlich nicht mehr ins Land kommen, aber inoffiziell doch, auf einem Schwarzmarkt zu überhöhten Preisen natürlich angeboten, das kennen wir alle. Und diejenigen, die diesen Schwarzmarkt kontrollieren und betreiben, machen satte Profite. Und das sind zum Teil die Revolutionsgarden in Iran, die auch aus diesem Grunde dagegen das Abkommen waren, weil ja infolge des Abkommens die Sanktionen aufgehoben wurden. So. Also, das Ziel von Trump ist, diese Leute in Teheran so zu reizen, dass sie, wie gesagt, Rouhani dazu drängen, erfolgreich das Abkommen aufzukündigen. Und dann hätte Washington einen Vorwand zu sagen, aha, Iran entwickelt jetzt doch wieder militärische Nuklearprogramme und das ist ein Vorwand, um möglicherweise sogar militärisch vorzugehen. Wie macht Trump das? Als der amerikanische Kongress noch unter Obama das Nuklearabkommen ja ratifizieren musste, hat der Kongress die Bedingungen gemacht, dass der amerikanische Präsident alle 3 Monate vor dem Kongress erscheinen muss und offiziell bestätigen muss, ja, Iran hält sich an das Abkommen. Das hat Obama in seinen restlichen 2 Amtszeiten immer regelmäßig gemacht. Trump hat es auch nach seinen ersten 3 Monaten Amtszeit gemacht. Aber jetzt zum 15. Oktober, als es wieder fällig war, hat er das eben nicht mehr gemacht.
Trumps Weigerung, dem Iran die Vertragstreue zu bestätigen, war taktisch motiviert. Er konnte so seine Ablehnung des Atomabkommens demonstrieren und zugleich eine Kündigung vermeiden. Damit zog sich Trump erst einmal aus der Affäre und spielte den Ball an den US-Senat weiter. Der hatte nach dem negativen Votum Trumps die Möglichkeit, neue Sanktionen gegen den Iran zu verhängen. Innerhalb einer Frist von 60 Tagen, also bis zum 12. Dezember, hätte ein solcher Beschluss gefasst werden müssen. Die Frist verstrich, ohne dass der Senat entsprechend handelte. Das bedeutet aber nicht, dass man in Washington grundsätzlich auf die Verhängung von Sanktionen gegen den Iran verzichtet. Sollte man sich für solche Sanktionen entscheiden, hätte das massive Konsequenzen. Und zwar nicht nur für den Iran, wie Andreas Zumach berichtet.
Diese neuen Sanktionen werden keine Sanktionen direkt gegen iranische Firmen oder Banken sein, sondern das werden Sanktionen sein gegen Banken und Wirtschaftsunternehmen in Drittländern, die wiederum mit Iran handeln und Wirtschaftsbeziehungen unterhalten. Ganz entschieden auch gegen Banken und Unternehmen hier in Deutschland und anderen EU-Ländern. Solche Sanktionen nennt man Sekundärsanktionen, weil sie eben nicht primär gegen den eigentlichen Gegner, also in dem Fall Iran, verhängt werden. Solche Sekundärsanktionen sind völkerrechtswidrig, da gibt es überhaupt keinen Zweifel oder kann es keinen Zweifel geben. Und die große Frage ist jetzt, wie sich Deutschland und die anderen EU-Staaten verhalten, wenn die USA diese neuen Sanktionen verhängen. Duckt man sich, wie so häufig in der Vergangenheit, ängstlich weg und sagt, die Wirtschaftsbeziehungen auf dem amerikanischen Markt sind uns dann vielleicht doch im Ende wichtiger als neue Beziehungen zum Iran? Oder sagt die EU ganz klar, wir stehen zu diesem Nuklearabkommen, es ist richtig, es wird auch von der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien alle 3 Monate bestätigt, dass Iran sich ohne Einschränkung an das Abkommen hält? Und sagt die EU, wenn die USA diese völkerrechtswidrigen Sekundärsanktionen verhängen, dann werden wir notfalls Gegenmaßnahmen ergreifen. Das könnten auch EU-Sanktionen gegen die USA sein, das wäre dann völlig legitim. Wie sich Deutschland und die EU-Staaten schließlich verhalten werden, ist ganz entscheidend für das politische Signal, was dann in Teheran ankommt. Kommt in Teheran das Signal an, die feigen Europäer ducken sich wieder weg und machen im Grunde dann doch die amerikanische Politik mit? Oder kommt das Signal an die Europäer, vor allem die 3, die das Abkommen mit ausgehandelt haben, also Frankreich, Großbritannien und Deutschland, stehen zu 100% hinter diesem Abkommen, verzichten auch auf irgendwelche Nachbesserungsforderungen, wie Herr Macron sie leider jetzt schon erhoben hat. Und diese Europäer bieten notfalls auch den USA die Stirn gegen diese Sanktionen. Von diesem Signal ist sehr abhängig, wie sich dann die iranische Regierung schließlich verhalten wird.
Sie hören das Friedensforum in Lora International. Unser Thema heute: Donald Trump gegen den Rest der Welt, wie sich die internationale Politik im letzten Jahr verändert hat. Der Konfrontationskurs Donald Trumps gegenüber dem Iran ist in Washington durchaus umstritten. Viele wollen Trump auf diesem Kurs nicht folgen. Dazu gehören Leute im Beraterstab des Präsidenten, im US-Kongress und im Militär. Hinter den Kulissen in Washington wird um das Iran-Abkommen heftig gekämpft. Experten und ehemalige hochrangige Diplomaten wollen nach Medienberichten erreichen, dass Regierung und Kongress den Vertrag mit dem Iran eben nicht fallen lassen. Sie befürchten, dass sich die USA bei einer Kündigung des Abkommens vom Rest der Welt isolieren. Eine solche Kündigung hätte auch Folgen für die Beziehungen der USA mit dem Iran. Der ohnehin schon bestehende Konflikt zwischen beiden Staaten würde sich massiv verschärfen. Ein Konflikt, der Andreas Zumach große Sorgen bereitet.
Warum macht mir dieser Konflikt so große Sorgen? Weil wir ja im Zusammenhang mit diesem Konflikt eine massive Unterstützung erleben, noch massiver als bisher, für den großen Kontrahenten Irans, nämlich Saudi-Arabien. der ja immer schon, auch bevor Trump Präsident wurde, der wichtigste oder neben Israel wichtigste Bündnispartner des Westens in dieser Region ist. Beste, wichtigste Öllieferant. Es ist das Land, was die meisten Waffen bekommt unter den deutschen Rüstungsexporten, auch unter den amerikanischen Rüstungsexporten ist es das größte Empfängerland. Und das, obwohl ja alle in Berlin, in Washington, in Paris, in London wissen können und wissen müssten, dass die saudischen Wahhabiten, also die reaktionärste, unterdrückerischste, frauenverächtlichste Auslegung und Praxis des Korans auf dieser Welt, dass die saudischen Wahhabiten mit dem vielen Geld aus den Öleinnahmen hinter allen relevanten islamistisch gerechtfertigten Terrororganisationen und Anschlägen der letzten 26 Jahre stehen, seit es dieses Phänomen solcher Anschläge gibt. Das gibt es ja erst seit 1991, inklusive der Anschläge vom 11. September 2001. Das kann und muss man in allen westlichen Hauptstädten wissen. Man muss auch wissen, dass die saudischen Wahhabiten zumindest in den Anfangsjahren den sogenannten Islamischen Staat finanziert und hochgepäppelt haben. Und man weiß auch, dass die saudischen Wahhabiten wiederum mit dem vielen Ölgeld, was sie haben, diese ihre Interpretation und Praxis des Koran versuchen weltweit zu verbreiten. Bei uns in Europa, in der unmittelbaren Region, in Asien und zum Teil auch nach Lateinamerika. Und trotzdem betrachtet der Westen und behandelt der Westen dieses Land nach wie vor als den wichtigsten Bündnispartner. Für mich ist das der schreiendste und gefährlichste Widerspruch der westlichen Nahostpolitik. Und Trump treibt das jetzt noch zusätzlich auf die Spitze. Sie werden sich erinnern, der erste Auslandsbesuch dieses amerikanischen Präsidenten führte nicht, wie bei seinen Vorgängern, nach Brüssel oder meinetwegen nach Moskau, nach Tokio oder vielleicht auch nach Berlin. Nein, er führt nach Riad. Das war sehr unorthodox, wenn Sie so wollen, von Trump. Bei dieser Gelegenheit schließt er Waffengeschäfte in einer Größenordnung von 350 Milliarden US-Dollar ab, was natürlich den amerikanischen Unternehmen, die hier die Waffen verkaufen, lukrative Gewinne beschert.
In den US-amerikanischen Rüstungsunternehmen mag man sich die Hände reiben. Dem Frieden dient diese Art von Politik nicht. Auch eine andere Entscheidung Trumps wirkt eher konfliktverschärfend. Seine Ankündigung von Anfang Dezember, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen und auch die US-Botschaft dorthin zu verlegen. Ein Schritt, der weltweit scharf kritisiert wurde, weil er die Spannungen in Nahost völlig unnötig weiter erhöht. Zuvor schon hatte der US-Präsident zu erkennen gegeben, wie wenig er vom Nahostkonflikt verstanden hat und wie wenig ihn dieser Konflikt offenbar interessiert. Mit seiner Absage nämlich an die sogenannte Zwei-Staaten-Lösung, die nicht nur den Israelis, sondern auch den Palästinensern einen eigenen Staat garantieren würde.
Hier hat Trump tatsächlich eine Abkehr vollzogen, zumindest in der Rhetorik, von der Politik aller seiner Vorgänger seit 1948, also seit die UNO-Generalversammlung das ehemalige Mandatsgebiet Palästina in zwei Staaten aufgeteilt hat, also einen Staat Israel, einen Staat Palästina. Und vor allem seit dem 67er Krieg, in dessen Ergebnis Israel ja die Westbank, Ostjerusalem, Gazastreifen besetzt hat. Und seitdem ja die Forderung auf dem Tisch liegt, vom Sicherheitsrat einstimmig verabschiedet, mit Stimme der USA damals, dass Israel diese Besatzung rückgängig machen muss. Und vor allem ja die politische Forderung, auf der sich alle beziehen, auch alle Verhandlungen, alle UNO-Dokumente, eine Zwei-Staaten-Lösung ist. Natürlich eine möglichst gerechte Zwei-Staaten-Lösung, wie Obama das noch im April 2009 in seiner großen Rede in Kairo angekündigt hatte. So, und Trump hat sich von diesem Ziel ganz offiziell verabschiedet. Im Juni hat er gesagt, wir engagieren uns nicht mehr für eine Zwei-Staaten-Lösung. Das sollen die da unten jetzt miteinander aushandeln. Und das ist schon eine Abkehr, zumindest von der Rhetorik aller seiner Vorgänger. Man kann und muss natürlich feststellen, dass auch alle früheren amerikanischen Präsidenten wenig bis gar nichts dafür getan haben, dass es endlich zu dieser gerechten Zwei-Staaten-Lösung kommt, weil im Zweifelsfall alle amerikanischen Regierungen dann doch immer die jeweilige israelische Regierungspolitik unterstützt haben und Israel geschützt haben vor jeglichem relevanten politischen Druck aus der UNO. Aber trotzdem, eine Abkehr, eine explizite Abkehr von diesem Ziel, Zwei-Staaten-Lösung, ist eine neue negative Qualität.
Mit seiner Sprunghaftigkeit und seiner Ignoranz ist Donald Trump gefährlich als Politiker. Und mit seinen zahlreichen rassistischen und sexistischen Äußerungen hat er sich auch als Mensch vollkommen disqualifiziert. Kein Wunder, dass sich viele auf der Welt wünschen, der Mann möge so schnell wie möglich aus dem Weißen Haus hinauskomplimentiert werden. Zum Beispiel durch ein Amtsenthebungsverfahren. Andreas Zumach glaubt, dass ein solches Verfahren gegen Trump jetzt schon möglich wäre. Das Verhalten des Präsidenten böte hinreichend Anlass, das meint auch Andreas Zumach. Und er verweist darauf, dass die Lüge für Trump zum politischen Geschäft gehört. Bisher allerdings gibt es keine Anzeichen dafür, dass es tatsächlich zu einem Impeachment-Verfahren kommt. Andreas Zumach rechnet damit, dass Trump die komplette Amtszeit übersteht. Aber Zumach ist sich sicher, dass dann Schluss ist für Donald Trump im Weißen Haus.
Und zwar aus folgendem Grunde, weil er ist ja gewählt worden, oder die notwendigen, entscheidenden Stimmen waren ja in den 4 ehemaligen Industriestaaten, Ohio und so weiter, wo er jeweils mit ganz knappen Vorsprüngen, zum Teil 3000 Stimmen, vor Hillary Clinton gewonnen hat. Und die Menschen dort, überwiegend eben abgehängte Menschen oder Menschen, die unmittelbar vom Absturz aus der Mittelklasse sich bedroht fühlen, hat er ja auch nur gewonnen mit seinen Versprechungen, euch wird es besser gehen, wenn ich erst Präsident werde. Ja? Und dieses Versprechen kann und wird er nicht umsetzen. Denn dazu müsste er sehr viel Geld in die Hand nehmen. Ich erinnere daran, 1930, Franklin Roosevelt nach der Weltwirtschaftskrise setzt ein mehrere tausend Milliarden Dollar-Programm auf, um die Infrastruktur der USA auszubauen. All die tollen Sachen, die man heute bewundern kann, die Dämme, die Brücken, ist ja alles damals geschaffen worden. 10 Millionen Menschen kommen in Arbeit. Ja, wie machte Roosevelt das? Er hat die Steuern damals auf bis zu 97% erhöht. Gegen den massiven Widerstand der Banken und der Wirtschaftskonzerne. Dass Roosevelt damals nicht umgebracht worden ist, ist nach wie vor ein Wunder. Trump müsste dasselbe machen. Er macht genau das Gegenteil. Er reduziert die Steuern für die Reichen, auch für die obere Mittelklasse. Also das Geld, was er bräuchte für die Programme, damit es den Ärmeren wirklich besser geht, das hat er nicht. Deswegen wird das scheitern. Die Enttäuschung darüber hat noch nicht eingesetzt. Die wird aber einsetzen. Und ich sage, die wird sich schon erheblich auswirken bei der nächsten Zwischenwahl. Im November müssen alle 435 Abgeordneten im Kongress und 30 der 100 Senatorinnen sich zur Neuwahl stellen. Da wird es bereits bröckeln, weil die merken, dass ihre Wählerinnenschaft die republikanischen Kandidatinnen nicht mehr unterstützt. Und dann wird auch die Unterstützung bei den Republikanern im Kongress für Trump weiter bröckeln.
Soweit Ausschnitte aus einem Vortrag, den der Journalist Andreas Zumach Ende November in der Evangelischen Stadtakademie in München gehalten hat. Er beschäftigte sich mit der Frage, wie wirken sich neue politische Konstellationen, zum Beispiel die Präsidentschaft Donald Trumps, auf die Krisenregionen dieser Welt aus? Jetzt noch zu einem anderen Thema. Mitte Februar ist es wieder soweit. Dann treffen sich in München Politiker und Militärs zur sogenannten Sicherheitskonferenz. Parallel dazu gibt es aber auch wieder eine Alternativveranstaltung der Friedensbewegung, die Internationale Münchner Friedenskonferenz. Sie dauert vom 16. bis 18. Februar und hat das Motto »Frieden und Gerechtigkeit gestalten, Nein zum Krieg«. Über das Programm der diesjährigen Friedenskonferenz habe ich mit Thomas Rödl gesprochen. In seinen Händen liegt ein großer Teil der Konferenzorganisation. Schwerpunkt der Friedenskonferenz ist auch in diesem Jahr das Internationale Forum. Es findet statt am Freitag, dem 16. Februar, und zwar wie üblich im Alten Rathaus. Da gibt es dann Vorträge von 3 Referentinnen und Referenten. Der bekannteste von ihnen ist sicherlich der Publizist Franz Alt. Was ist denn sein Thema?
Ja, Franz Alt, sein Thema, er wird die Friedensbotschaft von Michail Gorbatschow überbringen. Franz Alt war bei Gorbatschow in Moskau und hat ihn ausführlich interviewt. Und daraus ist ein Buch entstanden mit dem Titel »Kommt endlich zur Vernunft«. Michail Gorbatschow war ja ganz wesentlich daran beteiligt, dass die Veränderungen in der Sowjetunion die Abkommen über Rüstungsabbau ermöglicht haben, dann letztlich auch die Auflösung der Sowjetunion und das vorläufige Ende des Kalten Krieges. ermöglicht haben. Und Gorbatschow ist mit Recht besorgt über die neue Konfrontation. Und er plädiert dafür, zu Rüstungskontrollvereinbarungen, zur Entspannungspolitik, vertrauensbildenden Maßnahmen und so weiter zurückzukehren, um einen Krieg zwischen NATO und Russland zu verhindern.
Wer ist denn noch eingeladen zum internationalen Forum?
Wir haben eine Frau, die heißt Tiffany Eastham. Ich nehme mal an, sie ist Kanadierin und ist jetzt die Direktorin der Nonviolent Peace Force, also deutsch die gewaltfreie Friedenskraft. Und die Idee von dieser Nonviolent Peace Force ist, in Konfliktregionen reinzugehen, und zwar unbewaffnet mit gewaltfreien Methoden durch die Anwesenheit von internationalen qualifizierten Freiwilligen, Übergriffe auf Friedensaktivisten, auf Menschenrechtler, auf Gewerkschafter zu verhindern, Mediation anzubieten und durch die Anwesenheit von gewaltfreien Aktivisten Konflikte einzugrenzen und unter zivile Entwicklung und Konfliktlösung zu ermöglichen. Ihre Aufgabe ist, vorzustellen, wie diese Nonviolent Peace Force gedacht ist und in welche Erfahrungen sie bereits gesammelt haben, denn gewaltfreie Aktivisten, Freiwillige sind in etlichen Ländern, Südsudan, Philippinen zum Beispiel, bereits im Einsatz.
Ich habe gesagt, es gibt drei Referentinnen und Referenten. Wer ist die dritte?
Die dritte ist eine Nela Porobic-Isakovic, eine junge feministische Aktivistin in Bosnien und Herzegowina und Mitglied der Internationalen Frauenliga, mit der wir hier auch zusammenarbeiten. Und ihr Thema ist Friedensarbeit in Bosnien. Die Organisation dort beschäftigt sich mit der Frage, wie kann man die tatsächliche Durchsetzung von Menschenrechten, von sozialer, politischer Gleichheit, aber auch kultureller Gleichheit, wie kann man diese Gleichheitsrechte verwirklichen? Und das natürlich im Hinblick darauf, eine neue Konfrontation und neuen Gewaltausbruch in der Lage auf dem Balkan allgemein und in Bosnien-Herzegowina zu verhindern. Ich bin ganz gespannt, was sie da an praktischen Beispielen erzählen wird.
Zu dem internationalen Forum kommt ja unter Umständen auch noch ein besonderer Gast, nämlich eine Vertreterin von der internationalen Organisation zur Abschaffung der Atomwaffen, die kürzlich mit dem Nobelpreis ausgezeichnet wurde.
Ja, und ihr Name ist Beatrice Feen. Sie ist, nehme ich mir an, Engländerin. Wir haben sie bereits angefragt im Juni, Juli, noch bevor die Nobelpreisverleihung bekannt war, und da war leider keine Reaktion. Jetzt haben wir inzwischen Kontakt mit ihrem Büro und wir wissen, dass sie bei der sogenannten Sicherheitskonferenz, bei der anderen Konferenz, also anwesend sein wird. Und wir hoffen, dass sie zusagt und dann am Freitag im Alten Rathaus einen Kurzbeitrag sprechen wird. Und das Thema Atomwaffen abschaffen ist wichtig. Und die Gruppen, die hier den Trägerkreis Friedenskonferenz bilden, sind alle ja auch beteiligt bei der deutschlandweiten Kampagne Atomwaffenfrei, auch die Deutsche Friedensgesellschaft. Und insofern ist das für uns ein ganz wichtiges Thema. Wir wollen jetzt auch erreichen, dass der Oberbürgermeister Dieter Reiter diese Frau Beatrice Feen offiziell empfangen wird, denn Stadt München, der Oberbürgermeister, ist Mitglied bei der weltweiten Bewegung der Bürgermeister für den Frieden, die für die Abschaffung der Atomwaffen eintreten.
Die Friedenskonferenz wird am Samstagvormittag fortgesetzt, und zwar mit einem Diskussionsforum. Worum geht es da?
Da sind die drei genannten Referenten, Referentinnen des Freitagabends anwesend, und man kann ihnen Fragen stellen zu ihrem Vortrag. Man kann dann also einzelne Themen und Fragen vertiefen, und die können auch untereinander diskutieren. Ich muss sagen, diese Diskussionsforen am Samstagvormittag waren oft sehr, sehr interessant, weil man dann einfach noch mehr Informationen und konkreter und anschaulichere Details von den Referentinnen erfahren konnte.
Am Samstagabend geht es dann weiter mit der Konferenz. Da gibt es eine weitere Veranstaltung, eine weitere Diskussionsveranstaltung im Gewerkschaftshaus. Das Thema heißt Atomwaffen abschaffen im Spannungsfeld von EU, USA, Russland. Wer nimmt denn an dieser Diskussion teil?
An dieser Diskussionsrunde nimmt teil eine Frau Johanna Bussemer. Sie ist Referatsleiterin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung und sie soll schwerpunktmäßig zum Verhältnis USA-Europäische Union sprechen, wo sich ja die Politik und die Wahrnehmung und die Rhetorik durch diesen Donald Trump sehr verändert hat. Jetzt ist inzwischen denkbar, dass es da vielleicht auch ein Konkurrenzverhältnis gibt oder Wirtschaftskriege geführt werden. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt wird behandelt von Reinhard Lauterbach, der ist Journalist. Er hat ein Buch herausgegeben oder verfasst über den Bürgerkrieg in der Ukraine und er publiziert ständig über die Entwicklungen in Polen, Weißrussland, Ukraine und Russland. Da ist er Experte und er soll darlegen, welche Interessen der EU, der USA und Russlands treffen in der Ukraine aufeinander. Und der dritte Beitrag wird sein von Marion Küpka, die in der deutschen Bewegung gegen Atomwaffen aktiv ist, also gewaltfreie Aktion Atomwaffen abschaffen. Und sie wird auch sprechen über die Rolle der Atomwaffen und die Chancen für die Abschaffung der Atomwaffen.
Wer sich für das Programm der Friedenskonferenz interessiert, kann wo Informationen bekommen?
www.friedenskonferenz.info. Da findet man alle aktuellen Informationen, auch zu Veranstaltungen, über die wir informieren im Umfeld und Vorfeld der Münchner Friedenskonferenz.
Soweit Thomas Rödl. Noch einmal die Webadresse, unter der man sich über das Programm der Internationalen Münchner Friedenskonferenz informieren kann: www.friedenskonferenz.info. Und das war das Friedensforum in Lohr International, heute von der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegnerinnen, DFGVK. Verantwortlich für die Sendung und am Mikrofon Harald Wilm.